Sonntag nach Trinitatis. Das Wort über der heute neu beginnenden Woche steht beim Propheten Micha. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, wenn die Welt dem doch nur Gehör schenken würde. Und wenn es nur die 10 Gebote wären, wie viel Leid, liebe Menschen, heute erspart. Wenn wir Gottesdienst feiern, tun wir das immer auch stellvertretend für unsere Welt, für die Menschen, bringen Not zur Sprache im Gebet, halten Hoffnung wach in Liedern und lesen das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, um unsere Hoffnung nicht zu verlieren. Menschen aus unserer Gemeinde sind gestorben, Angehörige und Freunde trauern. Wir denken in diesem Gottesdienst besonders an Herrn Jürgen Schubert. Gott berge ihn in seiner Liebe und tröste alle, die ihn vermissen. Lasst uns beten und Gott loben mit dem Psalm für diesen Sonntag, im Gesangbuch die Nummer 748. Und ich bitte die Seite an der Orgel mit mir zu beginnen und die Seite an der Kanzel mit den eingerückten Versen zu antworten. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen, die sich an deinen Ordnungen halten, die ihn von deinem Herzen suchen.
Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zwischen handeln.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnung und deine Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlasse mich nimmer mehr.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Zeige mir, Herr, die Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehen mich auf dein Wort und sagen, wann wandelst du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Dein Wort war meine Zuseuchte und mein Licht auf meinem Weg.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Kommt, lasst uns anbeten. Herr sei mit euch. Unser Gott, du Quelle des Lebens, deine Worte richten uns auf und helfen uns, unseren eigenen Weg zu finden. Darum danken wir dir im Namen Jesu, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit. Zur Lesung bitte ich Sie aufzustehen.
Und die Kerzenkinder kommen nach vorne.
Steht im zweiten Brief an die Korinther. Ihr seid unser Brief in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, an den Allmächtigen, an den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen.
Wir nehmen Platz und wünschen euch Kindern eine schöne Zeit im Kindergottesdienst.
Thank you.
Wir hören den Predigttext aus dem Evangelium nach Markus im 2. Kapitel. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe es schon wahrscheinlich auch schon dreimal hier gesagt, was die kürzeste Erklärung, Definition für Religion sei. Es ist ein einziges Wort tatsächlich: Unterbrechung. Unterbrechung. Das heißt Leben in Rhythmen, mit Pausen, nicht immer nur das gleiche Hamsterrad von Arbeit und Konsum, Momente innezuhalten, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte der afrikanischen Träger, von ihrem Auftraggeber zu einem flotten Fußmarsch durch die Savanne genötigt, schon eine Weile unterwegs, setzen sie sich auf einmal ohne erkennbaren Anlass ins Gras. Sie lassen sich nicht bewegen, weiterzugehen. Was soll das? Fragen die Auftraggeber unwillig. Wir warten hier so lange, bis unsere Seelen nachgekommen sind, antworten die Träger. Unterbrechung, damit meine Seele nachkommen kann, verarbeiten, was sie gesehen, gehört, zu tragen hatte in geschäftigen Zeiten. Unterbrechung, damit aufstrahlen kann, wozu ich als Mensch geschaffen bin, zu Freiheit und Würde, in Beziehung zu leben, zur Liebe in all ihren Facetten, zu Alltag und Fest und zum Ruhen. Unsere, ich glaube gar nicht so frommen Kinder spüren erst jetzt, wo sie in alle Winde zerstreut sind, den Segen dieser Unterbrechung. Wie viel einfacher ist es, einmal all ihre Geschwister zu sehen, weil es Wochenenden und Feiertage gibt. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es noch Zeiten, in denen auch in Leipzig und in den Niederlanden, bei den Kolleginnen in den USA, nicht alle, aber die meisten Räder stillstehen und wir eine Chance haben, uns gemeinsam zu verabreden. In den frühen Jahren der BRD war das ein Wahlkampfthema. Sonntags gehört Fatih mir. Den Kirchen lag zunächst daran, die Gottesdienstzeiten zu schützen. Die Gewerkschaften haben das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und dann zogen beide an einem Strang, nicht nur um der eigenen Klientel, sondern um unserer ganzen Gesellschaft willen. Es braucht Zeiten, in denen wir frei sind füreinander. Es braucht, fügen wir als Kirchen hinzu, Zeiten, in denen wir auch für Gott, nicht nur zwischendurch, sondern auch einmal ausdrücklich Zeit haben. So gut und richtig und schön die kurzen Stoßgebete im Alltag auch sind, wir brauchen mehr Raum und Zeit, um herauszutreten einmal aus dem Alltäglichen, einmal einen anderen Blick auf unser eigenes Leben zu werfen, zur Ruhe kommen, nachdenken und eben Erlebtes auch verarbeiten zu können und ja, mich einmal auch fragen zu können, wo habe ich denn Gottes Güte in der vergangenen Woche zu spüren bekommen? Wo hatte er mir etwas zu sagen? Wo hat er sich leise und verborgen in mein eigenes Leben geschlichen? Was auch habe ich ihm zu klagen? Wir, ach was, unsere Welt braucht es, zur Besinnung zu kommen. Für euch Konfirmanden und Konfirmandinnen ist der Sonntag, wenn ihr nicht hier sitzt, im Gottesdienst Zeit zum Ausschlafen, Chillen, Familie, für manche von euch Sport, Wettkampf, für manche das beste Essen der Woche, im Sommer Grillen, einmal anders ticken als im Alltagsstress. Einmal, hoffentlich, wünsche ich euch, nicht mit den Eltern über Noten diskutieren. Auf Tour sein, abhängen, Hausaufgaben und Lernerei kommen später, na gut, vielleicht am Abend, wenn die Woche schon wieder ihre Arme ausbreitet. Ach, wüssten wir alle doch nur ein wenig besser Bescheid über unseren eigenen Glauben. Wir wüssten, dass es ein guter Brauch, und ich unterstreiche das heute sehr deutlich, dreimal, aus unserer jüdischen Tradition heraus, wüssten wir, dass am Feiertag nicht kritisiert wird. Da wird kein Kind erzogen. Eltern und Kinder haben frei, auch von Erziehungsstress, weil es ein kostbarer, ein besonderer Tag ist, weil es kein Alltag ist, weil es sich unterscheidet und jeder und jede das auch spüren soll. Dieser Tag gehört auf ganz besondere Weise Gott und darum auf ganz besondere Weise den Menschen. In der jüdischen Bibel, auch damals, werden die Leute dem, ich weiß, nicht immer gefolgt sein, aber es war der Anspruch Gottes, hatten am Feiertag auch die Sklavinnen und Sklaven frei. Und ja, natürlich auch die Tiere. Da zog kein Ochse einen Pflug. Dorothee Sölle, 1929 geboren, 2003 gestorben, Theologin und Schriftstellerin, hat das dritte Gebot so neu gedichtet, das Feiertagsgebot. Sie überschreibt es: Du sollst dich selbst unterbrechen. Du sollst dich selbst unterbrechen. Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude. Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören, Gottes altes Lied von den 6 Tagen und dem einen, der anders ist. Zwischen Wegschaffen und Vorplanen sollst du dich erinnern an diesen Morgen, deinen und aller Anfang, als die Sonne aufging ohne Zweck und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört, außer dem Ewigen. Nicht berechnet sein, kein Faktor in Sachen Wirtschaftlichkeit und Rendite, einfach einmal nur Mensch sein, geliebtes Gegenüber, Mensch in Beziehung. Wenn die jüdische, von uns Altes Testament genannte Bibel vom Sabbat erzählt, dann kommen solche Töne ins Schwingen und sind doch, merken wir alle, glaube ich, hochmodern und ungemein großzügig. Ein Siebtel des Lebens als freie Zeit, weil, so begründet es die hebräische Bibel, Gott selbst das Volk in die Freiheit geführt hat. Wer frei geworden ist, der gönnt auch anderen Menschen die Freiheit. Eine beeindruckende Vision für gesamtgesellschaftliches Zusammenleben. Allen eignet die gleiche Würde, auch wenn wir wissen, dass Lebensbedingungen so unterschiedlich sein können. Im Lauf jeder Woche ruft der Feiertag diese grundsätzliche Gleichheit aller Menschen immer wieder ins Gedächtnis. Nicht nur die Oligarchen auf ihren Yachten, nicht nur jene, die ihr ererbtes Geld für sich arbeiten lassen. Nein, alle dürfen ruhen und sich als Mensch erleben. Alle sind wenigstens an einem Tag wie Könige und Königinnen. Wer an einem Tag jeder Woche solche Würde zugesprochen bekommt, der lässt sich unter der Woche nicht mehr so einfach nehmen. Eine Revolution findet hier statt, auch des Bildes von Gott. Im alten Orient verstehen nämlich die Menschen in der Umgebung sich als Sklaven ihrer Götter, geschaffen zu dem Zweck, den Göttern zu dienen. Nur in Israel ist das anders. Nach dem Verständnis, das sich in der hebräischen Bibel widerspiegelt, ist der Mensch als sein Gegenüber Gottes nur wenig niedriger gemacht als Gott selbst, in Mann und Frau Gottes Ebenbild, beteiligt an seinen Projekten, ein Freund, eine Freundin, kein Sklave. Jesus bekräftigt das noch einmal, was schon die hebräische Bibel weiß. Der Ruhetag gehört dem Menschen, weil Gott einen Ruhetag hat. Den 7. Tag der Woche. Unsere Arbeit wird durch die Ruhe erst vollendet. Arbeit ohne Ruhe ist Sklaverei. Egal, ob an den Pyramiden der Pharaonen oder in den Hightech-Büros der Postmoderne. Und Ruhe ohne Arbeit, Sie verkommt zu Leere und einer Gestaltlosigkeit, die an die Substanz des Menschen geht und nach ihm und ihr die Würde nimmt. Viele ungewollt Arbeitslose können davon ein Lied singen. In den Gefängnissen gelten die Menschen als privilegiert, die arbeiten dürfen. Um das Hoffnungspotenzial zu verstärken, fügt die jüdische Gemeinde dem Sabbat eine 25. Stunde an. 25 Stunden Sabbat. Damit man erleben kann, dass Gottes neue Welt schon in unsere irdische Welt und Zeit hineinragt. Das ist Protest gegen alle Unterdrückung und Vorfreude auf das, was kommt, wenn Gott kommt. Und Gott kommt, so jüdische Hoffnung, wenn für einen einzigen Moment einmal alle Menschen auf der Welt den Sabbat halten würden. So die große Hoffnung und Zuversicht des Judentums. Das alles ist notwendig zu wissen. Auch um zu verstehen, in welchen Konflikt Jesus hier im Evangelium gerät. Hier geht es wirklich um etwas. Nicht nur um ein mehr oder weniger den Menschen unverständlich gewordenes Tanzverbot am Karfreitag. Es geht ums Ganze, um die Ankunft des Erlösers und der Erlösung, um Befreiung. Jesus war als Jude natürlich mit seiner eigenen Tradition tief vertraut, zustimmend vertraut. Ihm liegt es auch in der im Evangelium geschilderten Situation völlig fern, den gemeinsamen Ruhetag in Frage zu stellen. Nein, natürlich weiß Jesus auch von den damals schon geltenden Einschränkungen des Sabbatgebotes. Die Leute waren ja nicht dumm und die Gebote sind es schon gar nicht. So ist es damals durchaus erlaubt, am Weinberg zu essen. Es ist aber eben nicht erlaubt, ein Gefäß zum Sammeln der Trauben mitzubringen. Es ist erlaubt, die Ähren mit der Hand zu reißen. Es ist aber eben nicht erlaubt, mit einer Sichel im größeren Stil zu ernten. Not darf immer gelindert werden. Arbeit soll vermieden werden. So war damals schon der Standard. Und trotzdem gerät Jesus hier in den Konflikt. Mit guten Gründen. Denn die Frage ist doch, wer definiert denn, was Not ist? Wann ist die Not so groß, dass ich dieses Gebot frei interpretieren darf? Wer entscheidet über den Gebrauch der uns eingeräumten Freiheit? Und was passiert, wenn ein Gebot gegen ein anderes steht, so wie in dieser Geschichte? Wer ist die Instanz für Zielkonflikte, wenn wir in Streit geraten? Wer darf sich anmaßen, Entscheidungen dann zu rechtfertigen, zu legitimieren? Das sind schwierige Fragen. In diesem Konflikt hier und in allen Konflikten. Nach welchen Normen und Einsichten entscheiden und handeln wir? Woran orientieren wir uns denn? Was ist für uns alle gemeinsam verbindlich? Für jung und alt, für eine Familie, eine Nachbarschaft, eine Stadt, ein Land, eine Staatengemeinschaft und weltweit. Während die einen auf die Einhaltung bestehender Gesetze und Regelungen beharren, versuchen andere an vielen Stellen Regeln und Gesetze neu zu definieren und zu fassen. Für Familien ist dieses Phänomen der Alltag, das erleben sie jeden Tag. Wer mit größer werdenden Kindern zusammenlebt, der kann gar nicht anders. Der muss Regeln immer wieder neu ausloten. Die Entscheidung über Kleidung, was ziehst du an, über die Frisur, der Umgang mit dem Taschengeld, die Ausgehzeiten am Abend, die Mithilfe im Haushalt, das sind alles Anlässe für immer neue Verhandlungen und Auseinandersetzungen. Und es gibt nicht die eine Lösung, die für alle Zeiten und für immer gleich ist. Und mit einer, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, Haltung, geht mehr kaputt auf beiden Seiten, als der Beziehung gut tut. Das Ziel ist klar, miteinander maßvoll Freiheit wagen. In der Politik ist das nicht anders. Immer wieder geht es darum, angemessene und maßvolle Anpassungen an die Herausforderungen und Aufgaben unserer eigenen Zeit zu leisten. Das provoziert immer Streit und Abstand, Rechthaberei und Protest. Im günstigen Fall befördern solche Prozesse unser Zusammenleben. Im ungünstigsten Fall sind die Folgen Hass, Gewalt, Terror und Krieg. Am Ende seines Lebens wird Jesus die Gewalt zu spüren bekommen. Sein souveräner Umgang mit den Geboten schürt den Hass seiner Gegner, ihre Angst vor Machtverlust, ihre Sorge um die Ordnung. Während Jesus für eine verantwortungsvolle Freiheit eintritt, sehen seine Gegner die gute alte Ordnung gefährdet. während sie die Entscheidungshoheit bei den Regelkonformen und den Autoritäten ansiedeln, weiß Jesus sich gebunden allein durch seine Nähe und sein Vertrauen zu Gott. Hier entsteht der Konflikt. Es ist ein Streit um die Person Jesu. Wer ist der denn? Wie kann er sich anmaßen, gerade im Blick auf göttliche Gebote, sich so eine Freiheit zu nehmen und gleichzeitig für so ein Gottvertrauen, für so eine Bindung an Gott zu stehen? Als ob er der liebe Gott selber wäre, sagen wir heute manchmal noch eher abfällig oder kritisch über einen Menschen, der sich seiner Sache allzu sicher ist. Für Jesus stimmt dieser Satz. In ihm begegnet Gott. Was er an Gottes Nähe und Begleitung erfahren hat, das gibt er weiter als Nächstenliebe, als Fürsorge, als befreiende Zuwendung zu Menschen. Wenn die Jünger hungernd über die Straße ziehen, und wir dürfen davon ausgehen, dass echter Hunger sie trieb und nicht nur so ein Magengrummeln nach einem ausgedehnten Sonntagsspaziergang, dann ist das Ausraufen der Ähren keine Arbeit, die gegen das Feiertagsgebot verstößt, sondern ein lebensfreundliches, notwendendes Handeln. Echter Hunger bedroht das Leben, egal ob es der psychische Hunger ist oder ein Hunger der Seele. Im Konflikt der Gebote entscheidet die Liebe, die Fürsorge für Menschen. Was ist jetzt und hier sinnvoll und angemessen? Was dient dem Leben? Das kann mal so und mal so aussehen. Der Buchstabe, er tötet, der Geist aber macht lebendig, haben wir in der Lesung gehört. So beschreibt Paulus diese Haltung. Das heißt, kein Festhalten an angeblich unveränderbaren und darum toten Regeln, sondern eine wache Orientierung, Aufmerksamkeit für das, was der Liebe und dem Leben, was dem Menschen wirklich hilft. Tut mir leid, aber einfacher ist das nicht zu haben. Es gilt immer wieder neu herauszufinden, was das heute ist. Was in dieser einen Situation unter diesen Menschen gefordert ist. Die Gebote bleiben dabei völlig intakt. Ihr guter Sinn bleibt überhaupt erst so gewahrt. So werden Gebote zu einem Raum der Freiheit und das ist ihr Sinn. Wo nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Suche nach dem guten Leben für alle. Dieser Umgang mit der Freiheit, er braucht Mut auf beiden Seiten. Freiheit muss man gewähren, man muss sie schenken können. Freiheit muss man genauso aber auch annehmen können als eine Aufgabe zur Gestaltung. Manchmal wären ja ein paar klare Gesetze sehr viel einfacher für uns alle. Warum muss mir eigentlich Robert Habeck sagen, welche Heizung ich einbauen soll, wenn meine alte zu ersetzen ist? Kann ich als einigermaßen vernünftig denkender Mensch nicht selbst darauf kommen, dass Öl und Gas keine Zukunft haben, weil mit ihnen wir Menschen keine Zukunft mehr haben? Muss mir ein Politiker vorschreiben, lebensdienlich zu denken und zu handeln? Oder kommt mir das vielleicht entgegen, auf einen von denen da oben einprügeln zu können, was sich dann besser verdrängen lässt, dass ich es doch bin, der Verantwortung trägt und der an der einen oder anderen Stelle des eigenen Lebens etwas ändern muss, wenn mir diese Welt nicht egal ist? Evangelisch bedeutet Freiheit. Wir sind es, sagt ein wunderbares Bekenntnis der hebräischen Bibel, die Christen sprechen es mit, wir sind es, die Gott aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hat. Niemals wieder wollen wir Knechte sein. Darum der Feiertag, darum die Freiheit. Aber eben aufgepasst, Freiheit ist ein großes Geschenk, ja, und eine große Zumutung. Jesus mutet uns zu und traut es uns zu, dir und mir, dass wir uns selbstständig an der Liebe orientieren können und von ihr her unsere Entscheidungen treffen. Auch darüber, wie das Gebot, den Feiertag zu heiligen, am besten zur Geltung kommt. Manchmal, möchte ich sagen, kommt ein Gebot dann am besten zur Geltung, wenn es übertreten wird. Oder etwas vorsichtiger gesagt, wenn es in der Freiheit der Liebe ausgelegt wird, so wie das Abreißen der Ähren am Sabbat. Heute kann das für die einen von uns heißen, es wieder ernster zu nehmen, um die Freiheit zu genießen, die ein echter Sonntag schenkt. Vielleicht fällt es leichter, den Laptop auszulassen, weil ich mir dafür eine gute und bewährte Regel gegeben habe. Vielleicht hilft uns das Gebot, auch anderen ihren Feiertag zu lassen, weil auch sie befreite Menschen sind. Muss ich am Sonntag das Auto tanken? Muss ich am Sonntag wirklich zum Bäcker gehen? Tue ich auch manchmal. Muss ich anderen zumuten, am Sonntag für mich zu arbeiten? Natürlich, ja. Wenn ich einen Notarzt brauche oder den Handwerker, weil ich den Wasserrohrbruch allein nicht beheben kann. Für andere kann es heißen, das schlechte Gewissen getrost beiseite zu lassen, wenn am Sonntag eben doch die ein oder andere Arbeit erledigt werden muss, um der Liebe willen. Der Kirchenlehrer Augustinus sagt es so: Liebe und dann tu, was du willst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Hörten als Orgelvorspiel von John Kiedel Largo und Fuge und werden zum Ausgang von Felix Mendelssohn das Präludium in C hören. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr in der Kirche. Vikarin Annette Lüstraten wird ihn zusammen mit mir feiern. Herzliche Einladung auch in dieser Woche am Dienstag um 18 Uhr trifft sich der Besuchsdienstkreis hier im Gemeindehaus. Anschließend um 19.30 Uhr am Dienstag der offene Gesprächskreis zwischen Himmel und Erde. Das Thema richtet sich nach den Interessen der Teilnehmenden. Herzliche Einladung besonders zum ökumenischen Friedensgebet in unserer Kirche am Mittwoch um 18 Uhr. Das Gemeindebüro ist bis zum 3. November nicht besetzt. Bitte wenden Sie sich in dringenden Fällen an meine Kollegin oder mich. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag kommt der Gefängnisseelsorge in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zugute. Sie erbrachte einen Betrag von 182 Euro. Gott segne die Verwendung dieses Geldes. Die Kollekte heute ist für das Mainzer Informations- und Hilfezentrum Wendepunkt bestimmt. Hilfen für Frauen in sozialen Notlagen in der Mainzer Neustadt. Informationen und Hilfe, wie der Name sagt, in allen Fragen und Belangen, die Frauen in Wohnungsnot haben. Die Angebote richten sich an Frauen ab 18 Jahren. Herzlichen Dank für alles, was Sie hier zur Unterstützung teilen möchten. Im Foyer, haben Sie vielleicht schon gesehen, hat der eine Weltladen wieder seinen Stand aufgebaut, die Möglichkeit, fair gehandelte Waren zu erwerben. Und Sie sind herzlich eingeladen, auch noch zu einer Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst zu bleiben. Hat die Bücherei auf? Dann auch hier nebenan gleich die Bücherei mit einem sehr schönen Sortiment. Steht Ihnen auch eine halbe Stunde lang offen. Lasst uns beten, unsere Anliegen vor Gott aussprechen. Wir stehen dazu auf.
Gott, unser Vater, segne unsere Tage, die Aufgaben, die uns fordern, die Menschen, mit denen wir leben, die Erfahrungen, die wir machen. Die Freude, die uns beglückt, und auch das Bittere, das uns herausfordert. Schenke uns Zeiten des Aufatmens. Gib uns deinen Geist, dass wir auf dich vertrauen.
Gott, unser Retter, sieh auf die Gewalt, die unsere Welt in Atem hält, die so viele Leben kostet, die so viel Leben zerstört. Sieh auf die geballten Fäuste und den Hass. Öffne du Herzen und Hände für den Frieden, für einen Dialog, der weiterführt. Für ein Miteinander auf dieser einen Erde. Sende deinen Geist der Versöhnung.
Gott, unsere Hilfe, sieh auf die Leidenden, die Menschen in Israel und Palästina, die Menschen in der Ukraine und in Russland, in Afghanistan. Sieh auf die, die an Leib und Seele verletzt werden, dort und auch hier bei uns. Sei Bergen der Halt und Hoffnung. Leite uns mit deiner Liebe, die allen Menschen gilt.
Wir denken auch an unsere Verstorbenen und heute besonders an Herrn Jürgen Schubert, gestorben im Alter von 85 Jahren. Herr, nimm ihn auf in deine Ewigkeit und lass ihn teilhaben an der Feier des neuen Lebens in deiner Liebe. Tröste seine Familie, alle Angehörigen und alle, die um ihn trauern. Du Gott bist Schirm und Schutz für uns und eine feste Burg. So behüte und bewahre uns in dieser Zeit und in der kommenden. In der Stille nennen wir dir, was uns heute besonders am Herzen liegt. Und alles schließen wir ein in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So dürfen wir gehen in diesen Tag, die neue Woche und alles, was vor uns liegt, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.